Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, an dem die Welt um eine große Stimme ärmer geworden ist, die von Jesse Norman nämlich.
Es gibt ein Reich, wo alles reist. Es hat auch einen Namen.
Jesse Norman, die Opern- und Konzertsängerin, ist gestern im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in New York gestorben. Ihre Stimme war über ein halbes Jahrhundert lang auf den Bühnen der Welt zu hören. Auf den Opernbühnen wie auf den Konzertbühnen, denn so umfangreich wie ihr Stimmvolumen war auch ihr Repertoire von Oper bis Jazz. Warum das so war und warum alles mit dem Radio begann, das hat Jesse Norman einmal in einem Interview erzählt.
Ich habe die Oper am Radio kennengelernt. Ich habe mit 9 oder 10 mein erstes eigenes Radio bekommen und ich konnte damit in meinem Zimmer hören, was ich wollte, ohne dass mich meine Brüder gestört hätten. Samstags gab es immer eine Übertragung aus der Metropolitan Oper in New York und samstags musste ich auch immer mein Zimmer aufräumen. Das hat dann immer genauso lang gedauert wie die Oper und danach gab es Nat King Cole.
My cleaning of my room lasted as long as the opera. And then after the opera came Nat King Cole.
Uwe Friedrich, unser Opernkritiker, ist jetzt in Berlin im Studio. Herr Friedrich, weiter ging es nach dem Radio im Kinderzimmer dann irgendwann in Deutschland mit einem Wettbewerb in München und mit einem ersten Engagement in Berlin.
Nachdem sie erst in Amerika Gesang studiert hat, richtig, kam sie dann nach München zum Gesangswettbewerb und hat den vollkommen unbestritten und unangefochten gewonnen und ist dann eher zufällig an die Deutsche Oper Berlin gekommen, wo sie debütierte als Elisabeth im Tannhäuser und auch gleich von dem hiesigen Rundfunksender, der jetzt zum Deutschlandradio gehört, in der Reihe Rias stellt vor präsentiert wurde. Diese Serie gibt es heute noch, Konzertserie, heißt jetzt Debüt im Deutschlandfunk Kultur.
Und dann kamen irgendwann die großen Rollen und die großen Häuser.
Die kamen sehr schnell, gleich direkt danach. Wir haben jetzt über das Jahr 69 gesprochen, 70 und Anfang der 70er Jahre trat sie mit den großen Dirigenten ihrer Tage auf in der Oper zunächst, hat dann ungefähr ab 1975 die Opernbühne erstmal wieder verlassen, hat sehr viele Konzerte, sehr viel Lied gesungen, um dann in den 80er Jahren wieder zurückzukehren mit Rollen wie Ariadne auf Naxos, wo wir vorhin einen kleinen Ausschnitt gehört haben, mit vielen anderen, als Sieglinde in Wagners Walküre, mit vielen anderen Rollen nochmal reüssiert, um schließlich eher als Solokünstlerin, sozusagen als große Außenseiterin des Klassikbetriebs, in für sie konzipierten Konzert- und ja Soloabenden, inszenierten Soloabenden wieder auf der Bühne zu stehen.
Was war denn, Herr Friedrich, das Besondere an ihr? Was hat Jesse Norman ausgezeichnet?
Zuerst natürlich eine unvergleichliche und sofort wiedererkennbare Stimme, ein unglaublicher Atem, eine Phrasierung und Phrasenbildung, die beeindrucken, Ernsthaftigkeit, ob sie nun auf Deutsch, auf Englisch oder Französisch gesungen hat, das war immer sehr genau gearbeitet und sie ist auch insofern ein Unikat, ein stimmliches Unikat, weil man gar nicht so genau sagen kann, was ist diese Stimme denn nun? Ist sie ein Mezzo mit toller Höhe? Ist sie ein Sopran mit sensationeller Tiefe? Ist sie hochdramatisch, lyrisch? Sie war alles eigentlich.
Gibt einen sehr schönen Satz aus der Autobiografie von Jesse Norman, der lautet: Mann trifft Frau, sie verlieben sich, sie können aus irgendeinem Grund nicht zusammen sein und meistens geht es nicht gut aus. Das sei das Wesen von Oper. Opernsängerinnen müssen auch immer eine Bühnenpräsenz haben. Wie war ihre?
Sie war ungeheuer raumgreifend in jeder Hinsicht, eine wirklich große Frau, also Körpergröße von über 1,80 Meter und auch eine sehr voluminöse Frau, was ja jetzt, Sie merken, ich winde mich da, ein gewisses Adjektiv nicht zu benutzen, weil es da ja heftige Diskussionen gab. Aber sie war unübersehbar auf der Bühne, auf dem Konzertpodium, auch in ihren bunten Kleidern, die sie vorzugsweise bei Konzerten getragen hat. Man nimmt an, dass ihr zeitweiser Rückzug von der Opernbühne auch damit zu tun hat, dass eben schon damals diskutiert wurde, kann diese Frau glaubwürdig auf der Bühne stehen? Ja, konnte sie, natürlich, weil sie eben musikalisch und mit Charisma überzeugt hat. Und in den Konzerten war es auch einfach so, dass sie die Freude am Musizieren sofort mitgeteilt hat.
Reden wir drüber, Herr Friedrich. Jessie Norman hatte keine helle, sondern dunkle Haut. Und sie hat auch, das schreibt sie in ihrer Autobiografie, Rassismus sehr deutlich erlebt. Beispielsweise in den Momenten, in denen sie nicht in dieselbe Kirche gehen durfte wie ihre Freundin. Welche Rolle hat die Hautfarbe später noch gespielt?
Immer eine sehr große. Beim bereits besagten Debüt an der Deutschen Oper wurde sie tatsächlich noch weiß geschminkt für die Elisabeth. Hm. Wenn man so sagt, na, diese Art amerikanischen Rassismus gab es doch in Europa und zumal in Deutschland da nicht mehr. Stimmt so natürlich nicht. Später hat sie das auch ins Positive gewendet, als sie dann eben Ikone der Afroamerikaner wurde. Die Frau, die es geschafft hat, die auch deutlich ihre Herkunft immer gezeigt hat in ihren Auftritten, ist natürlich ein Identifikationsobjekt gewesen.
Uwe Friedrich, zum Tod der Opernsängerin Jessie Norman. Vielen Dank. Ihre Geschwister haben übrigens heute nicht nur die Künstlerin gewürdigt, sondern auch gesagt, wir sind ebenso stolz auf ihr humanitäres Engagement im Kampf gegen Hunger, Obdachlosigkeit, für Ausbildung der Jugend sowie Kunst- und Kulturbildung. Wenn eine große Künstlerin oder ein großer Künstler Geburtstag hat, dann gibt es für Museen in der Regel zwei Möglichkeiten. Sie veranstalten, wenn die letzte ausreichend lang zurückliegt, eine Retrospektive oder sie untersuchen mit musealen Mitteln, was das Werk bewirkt hat, bei nachfolgenden Generationen zum Beispiel. Einfluss heißt das dann oder, wie jetzt in Mannheim etwas feiner, Inspiration. Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses steht dort Henri Matisse, der ist nämlich vor 150 Jahren geboren worden. Und so heißt die Ausstellung, die Christian Gampert in der Kunsthalle Mannheim gesehen hat, denn auch folgerichtig Inspiration Matisse. Hier sind seine Eindrücke.
Zu den Ungerechtigkeiten der Kunstgeschichte gehört es, dass manche Dinge im Nachhinein etwas weniger wild aussehen, als es die Zeitgenossen ursprünglich wahrnahmen. Die französischen Fauves zum Beispiel wollten in der Nachfolge des Impressionismus mit flächig aufgetragenen, grellen Farben neue Wirkungen erzielen und verstörten damit die Ausstellungsbesucher. Dabei war auch ihr Kopf, der Maler Henri Matisse, weitaus weniger radikal als zuvor Van Gogh. Die Meerlandschaft mit nackten Badenden, die er 1904 unter dem Baudelaire entlehnten Titel Luxe, Calme et Volupté, Luxus, Stille und Wollust, auf die Leinwand brachte, ist nur eine weitere pointillistische Lichtübung, von der sich Matisse zugunsten der Fläche bald verabschiedete. Es ist einer der Vorzüge der Mannheimer Ausstellung, dass sie uns von Matisse Anfängen mit düsteren Atelierdarstellungen sofort zu Bildern wie dem Nu dans la Forêt von 1906 begleitet, wo der nackte Körper völlig in den ornamental empfundenen Farbmustern des Waldes verschwindet. Eine absolut moderne Bildauffassung, die schon an der Abstraktion kratzt. Der ungleich wildere Picasso zerbrach zeitgleich die Formen etwa der Demoiselle d'Avignon und ging in Richtung Kubismus. Das ist die andere hier nicht gezeigte Linie, die man mitdenken muss. Die Fauvisten dagegen ergaben sich den Lichtwirkungen Südfrankreichs. Auch Braque war dabei und es gibt großartige Landschaften von André Derain und Henri Manguin.
Einerseits versucht die Ausstellung, die Zeitgenossen von Matisse selbst mitzuzeigen, wie die Fauvisten die Farbe entdeckt haben. In einem zweiten Schritt zeigt die Ausstellung, wie dieser Einfluss nach Deutschland geschwappt ist.
In Deutschland, sagt Kunsthallendirektor Johann Holten, hatte Matisse mehrere Ausstellungen, 1908 sogar bei dem wichtigen Galeristen Paul Kassierer in Berlin. Kirchner und Pechstein sahen die Schau, Pechstein fand die Bilder wüst. Kirchner, der sich nicht äußerte, muss aber Matisse' grandiosen, blauschimmernden Akt von 1907 wahrgenommen haben. Und es wird immer wieder spekuliert, ob er seinen eigenen, liegenden blauen Akt mit Strohhut von 1909 vielleicht vorzudatieren versuchte, um nicht als Epigone dazustehen. Gleich viel die lange Phalanx aus Akten und Rückenakten von Pechstein, Kirchner, Macke, aber auch von Brack und Manguin gehört zum beeindruckendsten dieser Ausstellung. Nicht nur, weil sie Matisse vehementen Einfluss auf seine Landsleute und vor allem auf den deutschen Expressionismus belegt, der allerdings konturenschärfer ist und einen viel entschlosseneren Zugriff aufs Sujet hat, sondern auch, weil das Thema zu den Hauptwerken der Schau führt, zu Matisse IV in Bronze gegossenen großen Rückenreliefs, die seinen Weg von einer relativ naturalistischen Darstellung 1909 bis zur fast abstrakten, aus klobigen Strängen bestehenden Figur von 1930 belegen. Letztere gehört der Kunsthalle Mannheim wohl auch aus programmatischen Gründen, wenn man Johann Holten folgt.
Die klassische Moderne wird für immer in der DNA der Kunsthalle Mannheim auch liegen und bleiben. Und Matisse als Künstler dieser klassischen Moderne ist deswegen auch ein ganz natürlicher Anknüpfungspunkt.
Matisse übte einen starken Einfluss auf einige Schüler aus, die ab 1908 an seiner privaten Pariser Akademie studierten. Vor allem Hans Purmann überzeugt in seinen Landschaften mit einer sattflächigen Bildsprache, die Matisse später in manchen Porträts radikalisiert. Die Schau bricht in den 1920er Jahren ab und lässt die Spätphase in Nizza fast weg. Gerade im letzten Raum bleibt dann dieser merkwürdige Widerspruch stehen, dass Matisse sich offenbar mehr für die dominanten Umgebungen der Figuren interessiert, die in abstrakten Mustern quasi untergehen und andererseits noch 1916 mit einem großartigen grauen Akt fast expressionistisch malt. Der Mann hatte einfach viele Gesichter.
Christian Gampert über Inspiration Matisse in der Kunsthalle Mannheim. Meine Kollegin Bettina Klein, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Brüssel, hört seit gestern Fragen und Antworten und Reden und neue Fragen und neue Antworten. Dort im EU-Parlament findet nämlich in diesen Tagen die Anhörung der designierten neuen EU-Kommissarinnen und Kommissare statt. Und zu denen, die da befragt werden, gehörte gestern auch Maria Gabriel. Heute sollte das Ergebnis bekannt gegeben werden. Die Bulgarin ist jetzt schon EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft und soll künftig dann zuständig sein für Innovation und Jugend und Wissenschaft und Forschung und Bildung und Sport. Frau Klein, Kultur sollte eigentlich auch ausdrücklich demnächst mit an der Bürotür stehen, war vor der Befragung gefordert worden. War das noch Thema in diesen Tagen?
Ja, war es. Es ist gestern auch von mehreren Abgeordneten angesprochen worden, die explizit bedauerten, dass es eben weder Kultur noch Bildung noch Forschung in den Titel geschafft haben. Es gab ja bereits Proteste von Kunst- und Kulturschaffenden wie auch von Wissenschaftlern. Ich höre, dass diese Kritik des Parlaments auch an die designierte Kommissionspräsidentin weitergegeben wird. Die hatte sich grundsätzlich offen für mögliche Zusätze gezeigt. Wir müssen mal sehen, wie das ausgeht. Das ist ja auch nicht der einzige strittige Name. Am Ende wird das im Paket entschieden. Und von der Leyen hat ja immer argumentiert, es kommt darauf an, was in den Aufgabenbeschreibungen drinsteht. Und sie wollte eben kürzere Bezeichnungen, aber eben nicht ausgeschlossen, dass sich da noch was ändert, wenn das Parlament sich einig ist.
Bevor wir zu dem kommen, was Sie da gerade verfolgen, Frau Klein, wer kein anderes Amt mehr abbekommt, der geht in die Kultur. Das ist im Bundestag so, in den Landtagen, in den Stadträten, so heißt es jedenfalls. Welchen Stellenwert hat Kultur überhaupt im politischen Europa?
Naja, auch nicht den allerersten oder größten im Vergleich zu anderen Bereichen, die eben politisch in den Beziehungen zwischen Staaten relevanter sind oder an denen einfach auch mehr Geld hängt, wie Landwirtschaft etwa oder Regionalförderung. Kulturpolitik ist natürlich auch nationale Aufgabe, muss man sagen. Es wird aber auch eben im Bereich Kultur gefördert. Es gibt bekanntlich europäische Kulturprojekte. Es gibt das Rahmenprogramm Kreatives Europa, das Jahr des europäischen Kulturerbes vergangenes Jahr. Man denke auch an die europäischen Kulturhauptstädte. Also da ist schon einiges unterwegs. Allerdings muss ich auch sagen, vom bisherigen Kommissar für Kultur, Tibor Navracsics, hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht allzu viel gehört. Zu seinem Portfolio hat eben auch Bildung, Jugend und Sport gehört und Kulturpolitik war bei ihm eben auch nur ein Teil.
Geht mir ehrlich gesagt nicht anders. Dann kommen wir doch mal zu Maria Gabriel. War die Rolle der Kultur gestern bei der Befragung zu spüren? Was ist ihr gefragt worden?
Jana, Forschung und Innovation standen zunächst mal wirklich im Vordergrund, das muss man schon sagen. Aber zum Beispiel von einer französischen Abgeordneten wurde gefragt nach der Kulturgeschichte und dem Kulturerbe. Und zwar war jüngster Anlass eben der Brand in der Pariser Kirche Notre-Dame. Hm. Da hat sich ja danach dann herausgestellt, die Vorgabe, wie diese Baudenkmäler zu schützen sind, unterliegen nationalen Bestimmungen. Und da gibt es vielleicht gar keine oder vielleicht nicht genügend. Das ist so ein Beispiel, wo sie eben auch auf ganz praktische Dinge angesprochen wurde. Kulturelle Vielfalt, Multikulturalismus, das waren Themen, die von den Abgeordneten angesprochen wurden.
Wie konkret hat sie antworten können? Haben Sie sowas wie ein kulturpolitisches Konzept für Europa erkennen können?
Sie hat nicht sehr konkret geantwortet. Kultur nahm eben auch nicht den breitesten Raum ein. Kulturpolitisches Konzept, soweit würde ich nicht gehen. Sie hat ganz konkrete Aufgaben bekommen in ihrem Brief von der Kommissionspräsidentin. Dazu gehört eben Bewahrung und Schutz des Kulturerbes, Förderung der Kreativbranche und kulturelle Zusammenarbeit. Und wie gesagt, Kulturpolitik ist eine nationale Aufgabe. Es gibt eine europäische Kulturagenda. Und daran wird sie weiterarbeiten.
Nun ist das ja keine Schaufensterveranstaltung, die Sie da verfolgen im Moment, Frau Klein. Man hat schon bei anderen Kommissaren gesehen, dass das auch negativ ausgehen kann mit einer Ablehnung. Gab es denn heute eine Bewertung für Frau Gabriel?
Ja, sie ist einstimmig durch die Koordinatoren des Parlaments bestätigt worden. Das Echo war also überwiegend positiv. Kritik gab es in der Tat am Titel und einzelne Abgeordnete wollten hier und da noch Klarstellungen. Aber für sie selbst wäre der Weg jetzt frei.
Das heißt, wenn das Schild an der Tür dann jetzt noch entsprechend abgeändert wird, dann können wir davon ausgehen, dass sie es auch ist.
Das müssen wir mal sehen, ob das wirklich zur Bedingung gemacht wird durch das Parlament am Ende. Nur Ende Oktober muss ja frühestens dann über die gesamte Kommission abgestimmt werden. Und das ist quasi die Hürde, die am Ende alle noch nehmen müssen.
Dann hören wir wieder von Ihnen, DLF-Korrespondentin Bettina Klein, über die designierte neue EU-Kulturkommissarin Maria Gabriel. Vielen Dank. Um die Aufarbeitung von Vergangenheit soll es zum Schluss noch gehen. In der Ukraine, wo die Zeit unter dem Kommunismus als Teil der Sowjetunion jedenfalls nie so aufgearbeitet wurde wie zum Beispiel in der ehemaligen DDR. Bei weitem nicht alle Spitzel des Geheimdienstes wurden dort enttarnt und Beamte, die Parteigenossen waren, blieben meist auf ihren Posten. Vor diesem Hintergrund führen jetzt ein aktueller Film und ein Buch zu heftigen Diskussionen. Im Mittelpunkt ein toter Dichter und ein Parlamentsabgeordneter. Es geht um ein Drama, das sich in den 1980er Jahren in der sowjetischen Ukraine abgespielt hat. Mehr von Florian Kellermann.
Der Lyriker Wassil Stuss war gerade erst aus dem Arbeitslager entlassen worden. Da stand er schon wieder vor Gericht. 1980 wurde der Ukrainer erneut wegen antisowjetischer Agitation verurteilt. Das Strafmaß diesmal 10 Jahre Lagerhaft. Der damals 42-Jährige hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass er den sowjetischen Totalitarismus verachtete. 5 Jahre später starb er in sibirischer Haft unter nicht geklärten Umständen. Der Prozess sorgt immer wieder für hitzige Debatten in der Ukraine, dieses Mal durch den Kinostart eines Spielfilms über den Dichter. Der Verbotene heißt er. Die Debatten drehen sich vor allem um die Rolle von Stuss damaligem Pflichtverteidiger, Viktor Medvedchuk. Heute der populärste prorussische Politiker in der Ukraine. Mit seiner Partei hat er bei der Parlamentswahl im Juli über 13% der Stimmen geholt. Mich interessiert der Film nicht und Stuss interessiert mich auch nicht, behauptet Medvedchuk. Doch das klingt nicht gerade glaubwürdig. Der Anwalt von Medvedchuk drohte den Produzenten des Films, er werde die Veröffentlichung verbieten lassen, wenn dieser Darstellungen enthalte, die nicht der Wahrheit entsprechen. Vor allem will Medvedchuk nicht, dass ihm die Schuld an der Verurteilung von Stuss gegeben wird. Vor einigen Jahren erklärte er: Ich habe ihn im Einklang mit den Gesetzen verteidigt, die damals gegolten haben. Er wurde für antisowjetische Agitation und Propaganda verurteilt. Und wir alle wissen, dass er gegen die Sowjetmacht gekämpft hat. Und dafür musste er nach damaliger Gesetzeslage verurteilt werden. Nur, dass Medvedchuk nichts unternommen hatte, um Stuss zu entlasten. Aus den Gerichtsprotokollen geht hervor, dass er mit der Staatsanwaltschaft voll übereinstimmte. Der Anwalt habe seinen Mandanten einfach ans Messer geliefert, sagen Kritiker. Der Fall Stuss ist nicht nur wegen Medwedschuk weiterhin ein Thema in der Ukraine, sondern auch, weil Stuss als einer der größten ukrainischen Dichter des 20. Jahrhunderts gilt. Seine Lyrik ist sehr persönlich, meist schwer zugänglich, mit Einflüssen unter anderem von Boris Pasternak und Paul Celan, den er aus dem Deutschen ins Ukrainische übersetzte. Für viele ukrainische Schriftsteller ist er bis heute ein Vorbild, auch für Serhii Zhadan. Für mich ist Stuss seit den 1980er Jahren wichtig. Seit meine Tante mir ein Gedicht von ihm aus einer Zeitschrift gegeben hat. Seitdem begleitet er mich und wird mich weiter begleiten. Stuss wurde noch während der Sowjetzeit zum Nationalhelden. Als sein Leichnam 1989 nach Kiew gebracht und erneut begraben wurde, nahmen zigtausende Ukrainer an der Zeremonie teil. Der aktuelle Film zeigt nun zwar eine Gerichtsszene mit Medwedschuk, doch Regisseur Roman Brovko gibt zu, dass er an anderer Stelle Selbstzensur geübt hat. Eine Szene im Untersuchungsgefängnis haben wir herausgeschnitten. Stuss hat sich da mit seinem Anwalt Medwedschuk getroffen. Wir wissen von Stuss Freunden, wie das Treffen ablief, aber wir können das nicht beweisen. Da wären sicher Vorwürfe gekommen. Gegen den Film ging Medwedschuk bisher nicht vor. Dafür allerdings gegen ein Buch über Stuss, das fast zeitgleich veröffentlicht wurde. Der Autor Vahdang Kipiani stellt darin offen die Frage, ob Medwedschuk für den Tod von Stuss mitverantwortlich ist. Dieses Buch will der Politiker per Gericht verbieten lassen.
Florian Kellermann war das aus der und über die Ukraine. Aus, aber nicht über Köln, Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen.
Und die kommen heute aus den Überschneidungsbereichen von Kunst und Politik. Die politische Haltung von Künstlerinnen und Künstlern ist zunehmend ein Kriterium bei der Vergabe von Preisen, nun auch beim Kunstpreis der Stadt Aachen. Der sollte eigentlich an den im Libanon geborenen und in New York lebenden Fotokünstler Walid Ra'at gehen. Wegen Verbindungen Ra'ats zur Israel-Boykottbewegung BDS zieht sich die Stadt Aachen nun aus der Verleihung zurück. Oberbürgermeister Marcel Philipp teilte heute mit, die Antwort Ra'ats auf eine Anfrage der Stadt zu dessen Verhältnis zu BDS sei nicht nur ausweichend, sondern werde, Zitat, als mokant und süffisant empfunden. Der Ernsthaftigkeit des Themas werde die Antwort in keiner Weise gerecht. Eine Unterstützung von BDS sei nicht verneint worden. Damit ist nicht gesagt, dass der Preis, der von den Freunden des Ludwig-Forums und der Aachener Wirtschaft vergeben wird, Walid Ra'at nun nicht verliehen wird. Die Freunde des Ludwig-Forums beraten zur Stunde, ob sie das auch ohne die Stadt Aachen tun wollen. Die will städtische Räume für die Preisverleihung jedenfalls nicht zur Verfügung stellen. Ausgezeichnet werden sollte Walid Ra'at für sein Projekt The Atlas Group. Darin beschäftigt er sich mit der Gewalt in der Geschichte des Libanon und untersucht persönliche und kollektive Erfahrungen und deren Folgen für die Konstitution von Geschichte. Zuletzt hat die Stadt Dortmund entschieden, den Nelly-Sachs-Preis nicht an die Schriftstellerin Camila Shamsi zu vergeben, die sich an Boykottaufrufen gegen Israel beteiligt hatte. Mehr als 250 Künstlerinnen und Intellektuelle hatten die Entscheidung in einem offenen Brief kritisiert. Schon gestern hatten wir gemeldet, dass die Mainzer Ethnologin Carola Lenz von Mitte November 2020 an neue Präsidentin des Goethe-Instituts wird. Lenz ist Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und seit 2002 Professorin für Ethnologie und Afrika-Studien an der Universität in Mainz. Den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur gab sie einen Ausblick auf mögliche Themen ihrer Arbeit, die weniger in der Vermittlung deutscher Kultur ins Ausland als in der gemeinsamen internationalen Arbeit zu Themen wie Kolonialismus und Erinnerungspolitik liegen werden.
In Afrika haben wir bei den Feiern 2010, 50 Jahre Afrika, das große afrikanische Jahr, festgestellt, dass in den verschiedenen Ländern sehr intensiv debattiert wurde, sind wir schon unabhängig oder haben wir es eigentlich letztlich noch mit Kolonialismus heute zu tun und in welchen Formen? Das ist ein Thema, was mich in der Arbeit im Goethe-Institut sicherlich begleiten wird, wozu mich besonders auch interessiert, welche künstlerischen Positionen dazu entwickelt worden sind und welche spannenden Gesprächsformate der Bearbeitung dieses Themas noch gefunden werden können.
Carola Lenz, künftige Präsidentin des Goethe-Instituts. Der chinesische Schriftsteller Liu Yewu hat zum Widerstand gegen die zunehmende Einflussnahme Chinas in der Sonderverwaltungszone Hongkong aufgerufen. Heute muss weltweit jeder freiheitsliebende Mensch sagen, ich bin ein Hongkonger, schreibt Yewu heute in der Zeitschrift Die Welt.
Auch das war Kultur heute, aber noch nicht alles, was der Deutschlandfunk zu bieten hat. Nach den Nachrichten geht es weiter mit den Informationen am Abend. Thema auch dort dann 70 Jahre Volksrepublik China, Militärparade in Peking, Proteste in Hongkong. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.